geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
If I had a thousand songs, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my, days. Life is wonderful. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away just to see you.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft. Im Studio ist heute Uwe. Unser Thema ist das fünfte globale Nachhaltigkeitsziel: Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Auch hier gibt es wieder mehrere Unterziele, die das Ziel und die Probleme konkretisieren. Es geht darum, alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt zu beenden. Alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen im öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich des Menschenhandels und sexueller sowie anderer Formen der Ausbeutung, sollen beseitigt werden. Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie Genitalverstümmelungen bei Frauen und Mädchen sollen beseitigt werden. Unbezahlte Pflege und Hausarbeit soll anerkannt und wertgeschätzt werden, genauso wie die geteilte Verantwortung innerhalb des Haushaltes und der Familie gefördert werden sollen. Chancengleichheit und Teilhabe von Frauen bei der Übernahme von Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben soll erreicht werden. Die Gewährleistung des Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit sowie die Gewährung von reproduktiven Rechten ist ein weiteres Unterziel. Genauso wie die gleiche Rechte von Frauen auf wirtschaftliche Ressourcen und den Zugang dazu. Die Förderung der Selbstbestimmung der Frauen soll verbessert werden durch die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien. Eine solide Politik und die Durchsetzung von Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen soll auf allen Ebenen erreicht werden. Was das genau bedeutet und wie der Stand sowohl global als auch in Deutschland ist, besprechen wir nach einer kurzen Musik mit Maja Wegener, der Fachbereichsleiterin von Terre des Femmes, Menschenrechte für die Frau.
just a coincidence that it coincides with my pigment. When
the day is done, hold me close. Promises are ours to keep. All the clouds would disappear.
Ever since adolescence, I always knew I was destined. Characteristics of angels, behaviorism of devils. My manipulative rebel, always looking for trouble. They thought that I wouldn't change an amount to something worth talking about. I walk in the house, slam the door shut behind me. Lock myself in my room, hoping someone will find me. I'm crying, but I'm not talking it out. If you try to talk, I'ma shout. Grab a fistful of my hair and begin to pulling it out. The drop in my scalp hurts, but what I find awkward is how people look at me when I walk in a room, gawking like owls. I ball all my life, so I'm used to being the talk of the town. Ain't no more calming me down. I'm standing up tall and I'm proud. Time to face all of the doubt. Time to shame all of you clowns. Never give up, you gotta get up. If you fall to the ground, you can't do it alone. Everybody needs some help, but you can't go anywhere if you don't believe in yourself.
When the day is done,
just a coincidence that it coincides with my pigment. With everything I was given and every word I depicted, I strive to become the greatest, but only became a victim. The industry is conflicted, inner cities are wicked. My only wish is for you to remember me when I'm 60. Life is full of complexity, all I see is inequity. No one stays like they say they will. All I need is longevity. Integrity, I stick to the principle. There's so much shit in my head that I really think you should know. I'm a potential plan, I just need some more room to grow. I really want you to stay, but I really think you should go. You can smoke to the fire burning inside me. I've been yearning for profit. I emerged as a tyrant and rolled some dirt as a diamond. I didn't do it alone. Everybody needs some help, but I couldn't have got this far if I didn't believe in myself.
When the day is done, round and round.
With my pigment, my pigment, my pigment.
Wipe away your tears, baby. I am home.
The pain is finally over. Remain as proud as a soldier. You state the course of this path, and your faith was rightfully chosen. My thoughts reside in the ocean. They're deeper than what you know. You'll never stop me from grinding. The eagerest locomotive. I sense the hate in your banter. Eating away like cancer. I won't be done until I'm substantial in my financials. Money's the contribution to knowledge, power, and health. But you wanna G be the one if you don't believe in yourself.
When the day is done,
stay the course.
Hold me close.
Stay the course.
Promises are ours to keep.
Just stay the course.
All the clouds would disappear.
Stay the course.
When the day is done,
stay the course.
Hold me close.
Stay the course.
Promises are ours to keep.
Ihr hört die Sendereihe Geborgte Zukunft von Radio Frei. Wir sprechen über das SDG 5 Geschlechtergleichstellung. Am Telefon begrüße ich Maja Wegener, die Fachbereichsleiterin von Terre des Femmes Menschenrechte für die Frau. Guten Tag, Frau Wegener.
Ja, hallo, guten Tag.
Vielleicht erst einmal ganz allgemein gefragt, wie steht es denn um die Geschlechtergleichstellung weltweit?
Ja, also insgesamt steht es quasi um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern weltweit, aber auch in Deutschland noch lange nicht sehr gut. Die Unterschiede sind in den verschiedenen Regionen in der Welt sehr groß und die Themen sind auch verschieden. Es ist tatsächlich so, dass Diskriminierung für Frauen tatsächlich auch bedeuten kann, dass Frauen auf fundamentale Menschenrechte, also dazu zählen wir den Zugang zur Gesundheitsversorgung oder zur Bildung oder auch das Wahlrecht verwehrt werden. Es gibt immer noch viele Länder, in denen Frauen auch qua Gesetz schlechter gestellt sind als Männer. Aber auch in Ländern wie Deutschland, in denen Frauen und Männer quasi Gesetz gleichgestellt sind, gibt es immer noch die sogenannte strukturelle Benachteiligung, die sich beispielsweise im Einkommensunterschied, in der Frauenarmut zeigt, aber auch in der immer noch sehr unterschiedlichen Zahl von Männern und Frauen in Führungspositionen. Ein großes Thema ist, wenn wir uns das Thema Diskriminierung von Mädchen und Frauen anschauen, ist tatsächlich die geschlechtsspezifische Gewalt, zu der Terre des Femmes als Frauenrechtsorganisation ja auch schon seit über 35 Jahren arbeitet. Also zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt zählen wir die Zwangsheirat, die Frühehe, Frauenhandel, Prostitution, Genitalverstümmelung, all das sind Themen, die dazugehören.
Spielt denn sowas in Deutschland auch eine Rolle? Und wenn ja, wie ist das verbreitet?
Geschlechtsspezifische Gewalt spielt auch in Deutschland eine Rolle. Beispielsweise, wenn wir uns das Thema Frühehen nehmen, dazu arbeitet Terre des Femmes seit 2 Jahren mit besonderem Schwerpunkt Stopp Frühehen. Wir haben beispielsweise im Mai letzten Jahres 108.000 Unterschriften an das Justizministerium überreicht mit der Forderung einheitliches Mindestheiratsalter 18. Laut einer letzten Zählung vom Juli 2016 lebten in Deutschland beispielsweise 1.475 verheiratete minderjährige Ausländerinnen. Das Thema Zwangsheirat ist in Deutschland auch ein Thema. Nach einer letzten Studie des Familienministeriums aus dem Jahr 2008 waren 3.443 Frauen und Mädchen von Zwangsheirat betroffen oder bedroht. Ebenso das Thema weibliche Genitalverstümmelung, was vor allem in Afrika und Asien verbreitet ist, aber auch hier ist die Zahl derjenigen Frauen, die davon in Deutschland betroffen sind, mit fast 48.000 extrem hoch.
Sie hatten gesagt, eine Form der Diskriminierung ist auch die schlechtere Bezahlung von Frauen für die gleiche Arbeit. Wie drückt sich das denn aus und wieso ist das so? Ich dachte immer, es gibt ein Tarifvertrag und da ist egal, ob Mann oder Frau bezahlt wird. Wie ist das in Deutschland?
Also hier sprechen wir von dem sogenannten Gender Pay Gap. Das heißt, es gibt die Zahl 21%, das ist die Differenz, die Frauen immer noch schlechter verdienen als Männer. Das war der 2005 der durchschnittliche Verdienst, also nochmal, 2015 war der durchschnittliche Verdienst der Frauen 21% niedriger als der Männer. Das liegt vor allem daran, dass gerade Bereiche, in denen viele Frauen arbeiten, der soziale Bereich, Gesundheit, Pflege, Bildung, Erziehung werden oftmals wesentlich schlechter bezahlt als männerdominierte Bereiche. Denn liegt es auch noch daran, dass die Erwerbszeit von Frauen geringer ist, was dann wieder die Frauenaltersarmut nach sich zieht, weil Frauen immer noch wesentlich mehr mit der Pflege und Erziehung von Kindern, aber auch der Pflege von Angehörigen, von älteren Angehörigen beschäftigt sind. Die Teilzeitfalle, die sogenannte Teilzeitfalle, ist ein weiterer Punkt. Also es sind verschiedene Punkte, die auf die Frauenarmut hindeuten, und der Gender Pay Gap liegt eben vor allem daran, dass Frauen immer noch in den Bereichen vermehrt arbeiten, die leider wesentlich schlechter bezahlt sind.
Oh,
Bereich, wo Frauen auch weniger vertreten sind, sind Führungspositionen in Wirtschaft und Politik. Woran liegt das denn?
Ja, das ist ganz spannend. Dazu haben Familienministerin Schwesig und Justizminister Maas ja zum Weltfrauentag am 8. März ein Statement rausgebracht, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen, nachdem die sogenannte Frauenquote eingeführt wurde, tatsächlich wesentlich, also stetig wächst, dass die Unternehmen, sowohl die privaten als auch die öffentlichen, sich daran halten. Das ist sehr, sehr schön, das begrüßen wir sehr. Dennoch aber bleibt sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft noch einiges zu tun, um auch hier eine geschlechtergerechte Besetzung der Führungsposition zu erreichen. Es wird ja allgemein von der sogenannten gläsernen Decke gesprochen. Das heißt, dass auch in Firmen, in denen der Frauenanteil an sich hoch ist, aber doch der Anteil derjenigen, die denn wirklich die in den Führungsetagen sitzen oder auch im Vorstand oder Aufsichtsrat direkt sitzen, der Anteil der Frauen ist extrem gering.
Und welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht notwendig, damit sich die Situation von Frauen und Mädchen in Deutschland, aber vielleicht auch weltweit verbessert?
Ja, da gibt es einiges. Also Terre des Femmes als Frauenrechtsorganisation arbeitet da auch an verschiedenen Ebenen. Wir brauchen zum einen immer die Ebene der Gesetze. Da gab es jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr, im Jahr 2016, großen Erfolg, beispielsweise mit dem Gesetz, mit dem Paragraphen 177, dem sogenannten Vergewaltigungsparagraphen und der Aktion Nein heißt Nein, einen großen Erfolg. Wir hoffen, dass noch in dieser Legislaturperiode das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderheirat, wir nennen es Frühehen, durchkommt. Also die Gesetzesebene ist immer die erste Ebene, um auch eine Änderung zu erreichen. Das ist aber nicht die einzige Ebene. Es braucht dann immer noch die Ebene der Sensibilisierung und Aufklärung durch Materialien, durch Kampagnen beispielsweise. Und dann gibt es immer noch die dritte Ebene, die Ebene der Beratungen, dass das Betroffene oder Bedrohte beraten werden oder aber eben auch, wir sagen dazu Multiplikatorinnen, also Menschen, die mit den Personen Kontakt haben und auch der direkten Projekte. Beispielsweise setzt Terre des Femmes gerade ein Patinnenprojekt um, in der nach Deutschland geflüchtete Frauen und schon länger in Deutschland lebende Frauen sich einmal die Woche treffen, sich austauschen, sich gegenseitig stärken und vor allem auch die geflüchteten Frauen dabei unterstützt werden, besser in Deutschland anzukommen. Also es braucht diese drei Punkte aus unserer Sicht, die Gesetzesebene, die Aufklärungs-, Sensibilisierungsebene und die Ebene der Projekte und der Beratung.
Und wie kann jetzt jemand, der ganz persönlich da etwas beitragen will, sich vielleicht engagieren? Was haben Sie da für Ideen?
Bei Terre des Femmes direkt engagieren. Oder?
Ja, zum Beispiel oder auch woanders. Vielleicht kennen Sie ja gute Projekte.
Also Engagement braucht es in dem Bereich zur Stärkung von Mädchen und Frauen immer. Menschen können sich beispielsweise direkt an Projekten vor Ort engagieren, beispielsweise bei dem Patinnenprojekt, aber auch bei Wohnprojekten. Da muss man tatsächlich direkt vor Ort gucken, was wird angeboten. Da sind die Ehrenamtsbörsen immer ein ganz guter Ratgeber. Man kann sich natürlich auch gesellschaftspolitisch engagieren, indem man direkt NGOs unterstützt. Terre des Femmes hat beispielsweise Städtegruppen in verschiedenen Städten, deren ehrenamtliche Mitgliederinnen politische Veranstaltungen durchführen, Diskussionen durchführen, Materialien verteilen. Das ist eine Möglichkeit. Die Möglichkeit der Spende ist natürlich auch nicht weniger wichtig, damit NGOs wie wir es sind, überhaupt ihre unglaublich wichtige Arbeit tun können.
Okay, und Informationen gibt es bestimmt auch im Internet. Wo finden wir sie da?
Genau. Terre des Femmes ist natürlich auch im Internet zu finden unter www.frauenrechte.de. Und auch auf Facebook sind wir zu finden.
Ja, vielen Dank für das Gespräch an Maja Wegener von Terre des Femmes.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Hold me to find, inspire you. silence and I won't complain, cause it's all that I know, and it's all the same as the sun in your eyes on a hot summer's day, a cold winter's night with nothing to say. All direction in hot pursuit of the fire that you left burning inside. It's dark here without it, it's out of sight. I could get used to this, feeling my way through the cold and the mist. I could get used to this. Life in pursuit, don't get me wrong, you might be missed.
Im Studio von Radio Frei begrüßen wir Katrin Christ-Eisenwinder, die Beauftragte des Landes Thüringen für die Gleichstellung von Frau und Mann. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Es war ja nicht einfach, einen Termin Anfang März zu bekommen bei dir. Ja, rund um den 8. März, den Internationalen Frauenkampftag, ist die Gleichstellungsbeauftragte vermutlich eine gefragte Frau. Was sind denn so die Termine und Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten?
Also es stimmt schon, dass es im Prinzip die ersten drei Wochen im März sozusagen unsere heftigsten Wochen sind, in diesem Monat sowieso. Wir haben den Frauenkampftag, wir haben auch den Equal Pay Day, der dann am nächsten Samstag stattfindet. Und im Endeffekt bin ich gerade dabei, die verschiedensten Frauentagsveranstaltungen von Leuten zu besuchen, die mich auch einladen, um über Themen wie Lohngerechtigkeit, Ungleichheiten, Chancenungleichheit und sowas zu reden.
Okay, und an Tagen, die jetzt nicht so besonders sind, wie sieht da deine Arbeit aus?
Ich glaube, dass meine Aufgaben regeln sich ja nach dem Thüringer Gleichstellungsgesetz. Ne? Und da steht relativ klar drin, also das sind sozusagen drei Aufgaben. Zum einen die aktive Mitwirkung bei der Erstellung von Rechtsvorschriften oder von Verordnungen des Landes. Das ist mehr dann so verwaltungsintern. Das andere, eine Aufgabe, die aus meiner Sicht etwas kryptisch ist sozusagen. Es heißt, der Abbau von geschlechtsspezifischer Benachteiligung und deren Verhinderung. Und das dritte ist die Zusammenarbeit mit Frauenprojekten, Initiativen, mit Männerprojekten, Vereinen, Verbänden etc., Landesfrauenrat und was alles so da ist.
Ja, werden denn Frauen und Mädchen in Thüringen noch diskriminiert und wenn ja, wie?
Selbstverständlich werden sie noch diskriminiert. Wenn ja, wie? Das ist eine nette Frage, weil da könnte man in ganz, ganz vielen Bereichen anfangen, etwas zu erzählen. Ich glaube, das Entscheidende ist immer die Frage Lohngerechtigkeit, Lohnungleichheit und die Frage nach Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Ich denke aber, dass das Problem deshalb auch globaler zu betrachten ist, weil es letzten Endes auch geht um die Zuschreibung von Rollenbildern, von Klischees und auch von Abbau dieser Klischees, die wir in der Gesellschaft haben. Im Übrigen gilt das auch für Männer. Ich glaube auch, dass Männer genauso betroffen sind von Rollenbildern. Männer müssen Problemlöser sein und müssen stark sein und die Frauen müssen schön sein. Manchmal ein bisschen langweilig, sie müssen gesund sein und sexy. Das führt aus meiner Sicht dazu, dass althergebrachte Rollenbilder und althergebrachte Modelle, Familienmodelle, Alleinversorgermodelle immer weiter manifestiert und gelebt werden. Obwohl, das muss man auch sagen, der Wunsch der jungen Generation, das sagt uns die Shell-Jugendstudie, eine andere ist, wo Jungen und Mädchen natürlich sagen, dass es ihnen wichtig ist, Familie, Beruf auch irgendwie vereinbaren zu können.
Ja, aber klappt das denn in Thüringen, die Familie und den Beruf miteinander zu vereinbaren?
Also ich glaube, dass sich Wunsch und Realität an dieser Stelle sehr extrem unterscheiden. Ich glaube, dass am Ende, also am Schluss, wenn es soweit ist, wenn wirklich Kinder geboren werden in Beziehungen, dass dann entscheidend ist, wer mehr zum Haushaltseinkommen beiträgt. In der Regel ist das, und das ist die Frage nach Lohngleichheit und nach Entgeltgleichheit, die ich vorhin erwähnte. In der Regel sind das eben Männer, und in der Regel bleiben dann die Frauen länger zu Hause. Oder sie bleiben nicht nur länger zu Hause, sondern sie bleiben tatsächlich zu Hause. Trotz der steigenden Erwerbstätigungsquote von Frauen, die ungefähr bei 70% in Thüringen liegt, wird uns ganz deutlich, dass Frauen mehr als doppelt so häufig in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen arbeiten wie Männer. Das sagt uns auch der dritte Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Der spricht von 41%. Das heißt zwar von einem Anstieg von 11 Prozentpunkten gegenüber 2007, aber im Vergleich liegt der Bundesdurchschnitt an Teilzeitbeschäftigung für Frauen im Übrigen bei 45%.
Ja, und kann denn eine Gleichstellungsbeauftragte da etwas tun, um das zu ändern? Oder das Land, oder wer kann denn da einen progressiven Beitrag leisten?
Also ich glaube, bei der Bekämpfung der Lohnlücke ist tatsächlich auch landestechnisch nicht ganz so viel zu erreichen. Ich denke, was geht und was auch immer funktionieren sollte, dass man tatsächlich dieses Prinzip der Ungleichheit thematisiert. Weil letzten Endes ist es völlig egal, ob ich ein 50 Kilogramm schweres Kind trage oder ein Zentner Sack Kartoffeln oder so. Wobei ich jetzt den Vergleich mit Kartoffeln jetzt nicht so, naja, gut. Ich glaube aber schon, dass es nötig ist, darüber zu reden, warum die Situation so ist, wie sie ist, warum Frauen in ihrem Arbeitsweg diskriminiert werden, warum ungleiche Bezahlung ein Thema ist, warum Frauen in prekäre Beschäftigung arbeiten oder eben im Bereich der Familien- und Pflegearbeit, also dieser Care-Arbeit, den größeren Anteil wegschleppen, nämlich 52% dessen, was zu leisten ist.
Ja, dazu habe ich auch mal ein konkretes eigenes Erlebnis und ja, so eine Frage vielleicht einer argumentativen Hilfe. Und zwar habe ich mal für ein Wochenendseminar eine Kinderbetreuung und eine Moderation organisieren sollen. Beides ist dann auch im Austausch mit den Leuten, die es machen wollten, gefunden worden, und es stand die Frage im Raum, was soll die denn bekommen? Dann gab es irgendwie verschiedene Vorschläge. Der einen sagten gleiche Bezahlung, die anderen sagten irgendwie, naja, für die Kinderbetreuung weniger als für die Moderation. Und dann habe ich mal so nachgefragt, okay, warum wollt ihr denn die ungleich bezahlen? Und dann kam als Argument, naja, für die Moderation braucht man ja eine Vorbereitung und es ist eine zeit- und auch kostenintensive Qualifizierung notwendig, was für die Kinderbetreuung nicht so gesehen wurde. Ja, für mich ein gutes Beispiel geschlechtsspezifischer Diskriminierung, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so scheint, ja, aber ja, was kann ich denn da dagegen halten?
Also ich glaube, Gleichstellung findet in den Köpfen statt, und es geht letzten Endes um den Wert einer Arbeit, und der Wert einer Arbeit ist nie geschlechtsneutral. Also es ist eigentlich egal, ob ich Kinder betreue oder Vorbereitungen für ein Seminar habe. Es geht letzten Endes um die Arbeit, die ich verrichte. Ich denke, andere Länder machen uns das vor, diese Diskussion um Lohngleichheit und Entgeltgleichheit. Ich weiß nicht, ob du jetzt neulich gelesen hast, dass Island zum Beispiel fordert von Betrieben mit über 25 Beschäftigten, ihre Transparenz offenzulegen und sozusagen ein staatliches Zertifikat zu erwerben, was Lohngleichheit bescheinigt. Das halte ich auf der einen Seite als staatliche Methode für ein ganz wichtiges Mittel. Auf der anderen Seite glaube ich, es soll jedem bewusst sein, auch der das veranstaltet, dass im Prinzip die Arbeitsleistungen, die verrichtet werden, egal von wem, nicht sozusagen für einen Nulltarif zu haben ist und dass jeder auch die Verantwortung hat, darauf zu achten, dass er Männer und Frauen auch fair bezahlt im Prozess.
Ja, die Geschichte ging dann übrigens noch weiter, dass der angefragte männliche Moderator den Honorarvorschlag angenommen hat und angemessen fand und die weibliche Kinderbetreuung, ja, also auch da interessant, man kam nur auf einen Mann als Moderator und auf eine Frau als Kinderbetreuerin, ein Teil des Problems. Dann hat die Kinderbetreuerin am Ende dann gesagt, ach, gib mir eine Spende, das reicht mir so. Und da ist ja auch schon, ne? Du hast gesagt, Gleichstellung fängt in den Köpfen an, ja, aber sogar selbst bei den Betroffenen ist es irgendwie noch nicht so weit. Ne? Also auch das ist ja so ein Zeichen für angelernte geschlechtsspezifische Unterschiede.
Ja, ja, ja. Also das wirft man ja auch oft Frauen vor. Ne? Also der, wenn man diskutiert, vorrangig mit männlichen Vertretern, die sagen dann, ja, Frauen können ja auch schlechter verhandeln und deshalb, ja, die haben nicht so große Ansprüche und deshalb kriegen sie auch weniger. Das ist halt so. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch in Verantwortungsbereichen eines jeden selber liegt, zu sagen, nee, das geht nicht wirklich. Ne? Und auch die Aussage, gib mir mal eine Spende und das wird schon irgendwie reichen, ist vielleicht, ja, es ist auch eine Aussage dafür, dass wir alle in den Rollenbildern, die wir auch erlernt haben, die wir übermittelt bekommen haben von unseren Eltern, auch groß geworden sind. Ja? Und ein typisches Klischee ist ja auch, dass man sagt, die Frauen sind einfach bescheidener. We'll be right back.
Ja, kommen wir zu einem Thema, was weniger angenehm ist. Gewalt. Wie ist das in Thüringen? Werden auch in Thüringen Frauen und Mädchen Opfer von Gewalt oder laufen in Gefahr, diese zu werden?
Na, selbstverständlich. Wir bilden ja keine Insel, ne, im Land. Also in der Bundesrepublik insgesamt ist jede vierte Frau von Gewalt betroffen. Und das ist natürlich auch in Thüringen hier ein Phänomen. Ich glaube, dass sich die Zahlen zwischen dem, was sozusagen bekannt wird oder wo auch die Polizei hinkommt, noch weit unterscheiden zu dem, was tatsächlich in der Welt passiert. Ja, also die 3000 Fälle, die die Polizei ermittelt, wo es nachweislich um häusliche Gewalt geht, ist sicher nur aus meiner Sicht die Spitze des Eisberges. Ja.
Und was wird dagegen getan oder ja, was kann dagegen getan werden?
Ich glaube, dass es wichtig ist, zumindest staatlicherseits ein Hilfeangebot zu unterbreiten, zu sagen, hier ist die Möglichkeit, hier kannst du hinkommen in Frauenschutzräume, in Frauenschutzhäuser oder Wohnungen und erstmal einen Abstand von der Situation in dem Moment gewinnen. Ich glaube, dass jede Frau dann für sich entscheidet, wie geht es weiter? Bin ich denn bereit und bin ich in der Lage dazu, Hilfeangebote anzunehmen und weiterführende Beratung in Anspruch zu nehmen? Wir haben hier in Thüringen, glaube ich, eine breite Landschaft an Frauenschutzeinrichtungen. Wir haben die Interventionsstellen hier in Thüringen, die zumindest die Möglichkeit des ersten Anlaufs und der ersten Beratung und Weitervermittlung bieten und Frauenhausstrukturen, wo wir auf 12 Frauenhäuser zählen können, die wir zumindest kennen. Möglicherweise gibt es in der einen oder anderen Kommune auch noch zusätzlich welche, aber die 12 Frauenhäuser beziehen sich darauf, dass das Land eine Mitfinanzierung übernimmt.
Ja, das sind spezifische Angebote für Frauen. In Leipzig und Dresden gibt es seit diesem Jahr Männerschutzwohnungen. Braucht es denn auch so was in Thüringen?
Also es gibt in Thüringen jetzt seit Januar initiiert von meinem Bereich und von mir ein Angebot, dass wir sagen, wir wollen eine wissenschaftliche Erhebung haben. Ja, also letzten Endes ist es so, dass jedem klar ist, der in dem Bereich unterwegs ist, dass auch Männer betroffen von häuslicher Gewalt sind. Das ist überhaupt keine Frage und da gibt es auch keine Diskussion. Die Frage ist, wie viel das tatsächlich sind und ob Männer das Angebot einer Schutzwohnung oder eines Rückzugsortes wirklich so annehmen würden, wie es zum Beispiel jetzt Frauen als Opfer von häuslicher Gewalt tun. Um das nachzuvollziehen oder ja evaluieren zu können, gibt es dieses spezielle Projekt, wo wir auf der einen Seite sagen, wir erheben Datenmaterial, wir erheben Zahlen und auf der anderen Seite eine wissenschaftliche Begleitung über die Fachhochschule erfolgt und zum dritten wird es eine Beratungsstelle oder gibt es jetzt inzwischen eine Beratungsstelle in Jena, die männliche Opfer häuslicher Gewalt berät und weitervermittelt.
Verstehe ich das richtig, aber Zahlen gibt es momentan noch nicht. Die sollen gerade erst mal erhoben werden.
Also in Thüringen sind mir keine Zahlen bekannt. Es gibt mehrere Dunkelfeldstudien. Es gibt auch auf Bundesebene eine Studie zu häuslicher Gewalt oder zu männlichen Opfern häuslicher Gewalt. Da gibt es natürlich Zahlen, aber diese Zahlen sprechen wirklich alle mehr für das Dunkelfeld. Ja? Und es ist eben nicht klar, also was klar ist, wie die Struktur aussieht, was klar ist, ist die Frage, was wir für was klar ist, ist die Frage, wie die Struktur aussieht, was unklar ist und noch beredet werden muss sozusagen und auch erforscht werden muss, wie sieht die Täter und Täterinnenstruktur aus. Ich sage das mit Absicht so, weil eben nicht alle Betroffene, männliche Betroffene häuslicher Gewalt von Täterinnen bedroht sind. Und was eben auch noch ungeklärt ist oder unklar ist, sind die Formen der häuslichen Gewalt, die sich natürlich unterscheiden zu den Formen, die auf Frauen zukommen.
Ja, dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt bei dieser Studie zu den Männern und gucken mal, ob wir dann auch ein Angebot wie in Sachsen bekommen als Männer. Noch eine Frage, und zwar sind ja jetzt auch mehr geflüchtete Menschen in Thüringen angekommen, unter anderem auch Frauen, wobei man schon sieht, die sind in der Minderheit, mindestens in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann die Frage, inwieweit eine Gleichstellungsbeauftragte damit konfrontiert ist. Und ja, so eine Frage zum Beispiel wie das Kopftuch, ist das auch ein Thema in deiner Arbeit?
Also das Kopftuchverbot, ja, das ist auch ein Thema, was diskutiert worden ist. Ja. Aber nicht zu der Zeit, als die flüchtenden Menschen kamen. Ja, also da standen andere Themen im Fokus und im Mittelpunkt. Und es ist tatsächlich so, dass wir sagen können, ungefähr 20% von den flüchtenden Menschen, die hier bei uns angekommen sind, sind Frauen. Ja.
Ist das Kopftuch jetzt für eine Gleichstellungsbeauftragte ein Zeichen der oder ein Symbol der Unterdrückung oder mehr der religiösen Selbstbestimmung?
Ach, wie will man das sagen? Das ist tatsächlich eine Frage, die auch aus unterschiedlichen Sichtweisen diskutiert wird, also aus unterschiedlichen Ansprüchen der feministischen Diskussion, so sage ich das mal. Ne? Es gibt natürlich Feministinnen, die sagen, wow, das ist so das absolute Zeichen der Unterdrückung der Frau. Ja? Es gibt aber auch andere Positionierungen, die das eigentlich liberaler sehen. Und ich glaube, es gibt nicht das eine oder das andere. Das gibt es tatsächlich nicht. Ja.
Wo und wie ist denn die Thüringer Politik aktiv, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu verbessern?
Das ist auch eine sehr, sehr breite Frage, ja, weil ich glaube, dass es nur dann möglich sein wird, tatsächlich eine Gleichstellung zu leben, wenn uns bewusst ist, was wir machen. Ja, wenn uns bewusst wird, an welchen Stellen wir Menschen diskriminieren, egal jetzt unabhängig ob Frau oder Mann. Und wenn wir gesellschaftlich die Voraussetzung schaffen, und da sind wir in Thüringen genauso angesprochen wie jedes andere Land und auch der Bund, wenn wir es schaffen, Rahmenbedingungen zu bieten als Staat, die eben nicht diskriminierend sind. Ja, und deshalb glaube ich, dass man letzten Endes tatsächlich überlegen sollte, bei allem, was man tut, bei allem, was man darstellt, bei allem, was man neu an Projekten installiert, ist es tatsächlich so, dass das, was ich will, für eine Gleichstellung trägt oder eben nicht oder diskriminiert das Menschen. Obwohl ich glaube, wir sind in der Frage auch noch auf einem, also ganz am Anfang des Weges, ne? Also wir haben, glaube ich, schon relativ viel erreicht in der Frage Gleichstellung, aber ich glaube auch, dass wir so ein gesellschaftliches Rollback haben, ne? Also wenn in Amerika ein Präsident gewählt wird, der sich öffentlich damit brüstet, Frauen zu betatschen, dann glaube ich, ist das ein ganz schwieriges Zeichen. Oder wenn dieser polnische EU-Abgeordnete sagt, naja, Frauen müssen weniger Geld kriegen, weil sie sind sowieso kleiner und haben weniger Ansprüche. Oder eben auch, wenn wie hier in Thüringen eine Partei Zulauf und Zuspruch hat, die Gleichberechtigung von Frau und Mann und Diversity völlig in Frage stellt oder völlig ignoriert und anders lebende Menschen beschimpft. Das sind Punkte, wo ich tatsächlich sage, da drehen wir uns in Fragen der Gleichstellung echt rückwärts.
Und wo siehst du dann den akutesten Handlungsbedarf? Was würdest du sagen, muss unbedingt und sofort eigentlich in Angriff genommen werden, damit sich da was verbessert?
Gesellschaftlich sehe ich den, kann ich den nur sehen. Also ich kann jetzt nicht für Thüringen, kann ich nicht sagen, wir müssen das machen und dann werden die Bedingungen alle so. Ich glaube, gesellschaftlich ist der akuteste Handlungsbedarf und da dreht sich alles drum, um Maßnahmen zur Vereinbarkeit Familie-Beruf, Maßnahmen zur Vereinbarkeit Pflegeberuf, die was auch immer wichtiger wird in der heutigen Zeit. Also wenn Leute, ich sag mal, in meinem Alter, dem, was man so als Raschau des Lebens bezeichnet, Kinder hat oder Enkelkinder und zusätzlich noch Eltern zu pflegen hat. also wo die Doppelbelastung sozusagen eine Dreifachbelastung wird. Und von daher scheint mir die Diskussion darum am wichtigsten. Und am zweitwichtigsten erscheint mir die Diskussion, wenn es um Arbeit geht, wenn es um tarifliche Entlohnung geht oder um faire Entlohnung geht. Der Bereich scheint mir auch am wichtigsten, weil letzten Endes sind es immer tatsächlich Frauen, die an dieser Stelle diskriminiert werden. Also Frauen, denen weniger Chancen zum Aufstieg, zur Arbeitsfindung, zum Wiedereinstieg geboten werden. Und ich glaube, da ist die Gesellschaft gefragt, aber das ist kein landesspezifisches Problem, sondern das trifft tatsächlich alle.
Aber hast du vielleicht noch einen Tipp an Lieschen Müller und Max Musterfrau, was er oder sie denn konkret tun kann, damit sich da was verändert und verbessert?
Ich glaube, dass das Reden das Wichtigste ist, die Kommunikation, dass wir Ungerechtigkeiten benennen müssen, den Finger in die Wunde legen müssen, immer weiter bohren zu dem Thema, wir wollen gleichberechtigt und gleichgestellt leben.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an Katrin Christ-Eisenbinder, die Beauftragte des Landes Thüringen für die Gleichstellung von Mann und Frau.
Gerne.
Damit ist die Stunde Geborgte Zukunft bei Radio Frei auch schon fast wieder zu Ende. Das Thema heute war Gleichstellung von Mann und Frau. Wer die Sendung nochmal nachhören will, findet sie auf der Internetseite von Radio Frei. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Bis dahin verabschiedet sich Uwe. Bleibt sauber, wir hören uns hoffentlich.
geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.